Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich habe Ihnen einen Sonntagssong mitgebracht. Chet Baker, Everything Happens to Me. Chet Baker war das. Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Jonas Burgert, 46, international erfolgreicher zeitgenössischer Maler. Menschen lieben die vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte. Wahrscheinlich wählte das US-Magazin Vanity Fair deshalb dieses Gleichnis als der Artikel über Burgert erschien. Als Kind eines Künstlers wächst Jonas in Berlin auf, studiert Kunst und kämpft sich wacker am Existenzminimum lebend durch die Jahre. Burgerts Talent ist unbestritten, aber der Erfolg stellt sich erst vor ungefähr 10 Jahren ein. Als Teilnehmer einer Gruppenausstellung wird er plötzlich entdeckt, hervorgehoben und darf seine außergewöhnlichen opulenten Werke präsentieren. Inzwischen reißen sich die Sammler aus aller Welt um seine Bilder und Skulpturen, die er in Weißensee erschafft. Was für ein Trip, oder? Wir freuen uns sehr auf die Geschichten und die Musik von Jonas Burgert.
Herzlich willkommen nochmal, Jonas.
Ja, hallo. Freut mich.
Ich möchte dem Hörer nicht vorenthalten, dass du mir eben gerade noch gesagt hast, du kannst mich auch ruhig was Komisches fragen. Und deswegen, und ich habe gesagt, komisch, was ist denn, meinst du das komisch im Sinne von lustig oder was würdest du denn unter einer komischen Frage verstehen?
Na, ich habe so ein Faible für Merkwürdigkeiten, deswegen denke ich immer so, wenn ich hier jetzt sitze, denke ich mir, es muss die Leute ja irgendwie interessieren, hier die ganze Sendung. Und dann denke ich immer so, was soll ich sagen sozusagen, was für die Leute interessant wäre, deswegen denke ich, ist es spannend, wenn man irgendwie ein paar merkwürdige Sachen fragt.
Was wäre das zum Beispiel? Welches Thema? Ja. Stell mir mal eine komische oder eine merkwürdige Frage.
Jetzt drehen wir das Ding
ja,
um.
Komm, ja, komm, ganz genau. Kurz.
Also eine merkwürdige Frage wäre zum Beispiel, ob man schon beim Frühstück daran gedacht hat, dass der Grashalm heute schneller wächst oder nicht, als vor 10 Jahren.
Ist das so? Ach, als vor 10 Jahren, okay. Ja,
weil die Wahrnehmung anders geworden ist oder so.
Also
sowas wäre eine merkwürdige Frage. Würde man sagen, komisch irgendwie, die fragen jetzt gar nicht, ja, wo bist du zur Schule gegangen, sondern die fragen gleich nach dem Grashalm oder sowas. Also ist jetzt auch egal, war jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel.
Das hat sowas doch, weil es hat sowas von Zen, finde
ja.
ich. Also wächst der Grashalm heute schneller als noch vor 10 Jahren.
Ja, ich finde, ich bin ja so ein Anhänger davon, wenn man immer gleich irgendeine Brücke baut in irgendwas Merkwürdiges rein, weil man dann irgendwie so einen kleinen Weg zu irgendwelchen kleinen, mini-kleinen Erkenntnissen vielleicht hat.
Na, dann werden wir das versuchen. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit dafür. Und daher konfrontiere ich dich jetzt auch gleich mit einem Zitat. Das ist ganz schlimm, mit eigenen Zitaten konfrontiert zu werden. Es ist von 2011 aus der Zeit. Langeweile ist der Schlüssel zu jeglicher Kreativität. Kann ich mir nicht vorstellen, weil du dann ja theoretisch, also dann könntest du jetzt gar nicht mehr kreativ sein, weil du bist ausgebucht, also sprich, du hast... Es gibt Sammler, es gibt Galeristen, es gibt Leute, die jetzt schon Blanko-Bilder bei dir bestellt haben. Du kommst fast gar nicht mehr hinterher mit dem Fertigen, mit dem Herstellen. Du kannst dich gar nicht langweilen, also kannst du gar nicht kreativ sein oder wie?
Ja, ja, das ist natürlich irgendwie auf eine Art, widerspricht sich, das stimmt schon. Aber es ging eigentlich eher darum, dass wir oft den Fehler machen, dass wir denken, wenn wir zu viel, also wenn wir sehr viel anbieten dem Geist eines Kindes zum Beispiel, dauernd Unterhaltung, dauernd Aktion und Lernen und dieses und tausend Dinge, dass dann ein kreatives Kind dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, eher nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, wie immer ist es der harte Kontrast zwischen zwei Phänomenen. Das ist eigentlich das, was produktiv ist. Also ich würde behaupten, dass wenn man ein Kind alleine sitzen lässt, mal ein paar Stunden, das macht von alleine auf einmal irgendetwas. Also das Gehirn entwickelt eine Kreativität in dem Moment, wo ich eben keine Aufgabenstellung bekommen habe, sondern mir selber Aufgabe stellen muss. Und das meine ich mit Langeweile. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben formuliert und man braucht natürlich auch Input und deswegen ist meiner Meinung nach diese Mixtur ist eigentlich sehr produktiv, dass man sich enorm viel ansieht und Input bekommt, ganz viel Aufregendes, Merkwürdiges sieht und dann Ruhe gibt und eigentlich die Tür zumacht und dann hat das Gehirn überhaupt Zeit, daraus wirklich kreative Prozesse zu entwickeln. Mhm.
Könntest du sagen, wann du dich das letzte Mal bewusst über einen längeren Zeitraum gelangweilt hast?
Ja, deswegen hast du natürlich auch irgendwie recht mit dem, was du gerade sagst als Antwort. Ich habe sehr lange mich nicht gelangweilt und ich muss mich sogar eher zwingen, manchmal mir wirklich Ruhe zu geben und so. Das ist auch für mein Umfeld oft schwierig, dass ich eben irgendwie doch schon sehr getriebener bin und so. Aber ich muss sagen, ich habe das früher sehr viel gehabt. Und zwar wirkliche Ruhe mit mir eigentlich. Das hatte ich früher sehr viel. Und ich glaube, ich zehre davon noch. Es gibt ja, geht ja auch immer darum, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Langeweile herstellen muss, um so eine Produktivität zu haben, sondern es geht darum, dass man die Synapsen für sich so schaltet, dass ich kann sozusagen, mittlerweile würde ich jetzt für mich behaupten, ob es dann nachher die Qualität erreicht, das müssen ja andere beurteilen, aber ich für mich würde behaupten, dass ich sozusagen die Trigger kenne, wie man so sagt, also die Schaltung für mich kenne, wann ein Gedankengang sozusagen springen kann in die nächsten Sequenzen und dadurch eine Kettenreaktion entsteht und ein Bild entsteht zum Beispiel in meinem Kopf, was ich machen will oder solche Dinge. Also das sind eigentlich so Prozesse, die man ja in seinem Gehirn speichern kann. Also man kann ja, nicht, man kann das, wenn man das Phänomen dieser Ruhe und Konzentration mit sich, was ich früher sehr viel hatte, in der Zeit habe ich, würde ich jetzt so behaupten, ja, wer weiß, ob das alles stimmt, aber es sind jetzt so kleine Theorien, so am Sonntagnachmittag. Also würde ich behaupten, habe ich für mich so ein paar Schalter gefunden, mit denen ich arbeiten kann jetzt. Und deswegen muss ich mich jetzt nicht hinsetzen und Langeweile haben, sondern ich weiß aus dieser Ruhephase, nennen wir es mal so, es ist vielleicht das günstigere Wort, Langeweile klingt natürlich auch irgendwie sehr negativ belegt, sondern aus der Ruhephase heraus kenne ich Schalter in mir, die ich bedienen kann sozusagen. Und die kommen aber daher, deswegen.
Und vermisst du diese Ruhe, die du früher hattest, weil du auch viel mehr Zeit hattest?
Ja, ich muss natürlich sagen, das schon. Manchmal vermisse ich Ruhe sehr. Andererseits ist es, wenn man so einen komischen Beruf wählt, wie ich ihn gewählt habe damals, und dann die Chance bekommt, dass diese Bilder wirklich raus in die Welt gehen und man diese Laufbahn so ein bisschen machen kann, dann habe ich natürlich, habe gearbeitet wie ein Tier. Also ich habe natürlich gedacht, das ist die eine Chance im Leben. Ja. Und da das Ganze natürlich ein Kommunikationsmedium ist, wenn man Bilder malt, will man kommunizieren und auf einmal bekommt man die Chance zu kommunizieren. Und da habe ich natürlich gedacht, jetzt aber nicht jetzt volles Rohr. Da ich sowieso schon fanatisch war, habe ich dann natürlich noch mehr, also dann war ich eigentlich schon, ich hatte so das Gefühl, ich bin irgendwie auf eine gewisse Art, bin ich jahrelang auf der Überholspur gerannt. So,
auch so kommst nicht, du mir nach
selbst also wenn ich für abends ja kaum, am Tisch ja? saß mit Freunden und gegessen habe, hatte ich das Gefühl, ich bin, nicht, ich habe mich erwischt, am Anfang in den Jahren habe ich mich erwischt, dass ich Leute traf auf der Straße, die habe ich Jahre nicht gesehen. Und die erzählten mir was so ganz ruhig, wie es ihnen geht. Und ich merkte, das halte ich überhaupt gar nicht aus. Das dauert ja jetzt hier 10 Minuten. So, also solche Sachen, nicht? Völlig irre. Ja. Und dann kam ich irgendwann zu einem Punkt, wo ich nach 3 Jahren, glaube ich, oder so, nach 3 Jahren hatte ich so eine Phase, da habe ich 8 Stunden geschlafen, bin aufgewacht, bin einkaufen gegangen, kam zurück, setzte mich in den Sessel und habe nochmal 3 Stunden in dem Sessel geschlafen. Und habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Nicht? Also da merkte ich sozusagen, dass der Punkt erreicht ist, nicht, wo der Geist sozusagen zu viel Informationen hat und sich einschaltet. So körperlich hatte ich eigentlich nie ein Problem, aber der schaltet dann um auf Schlafen bei mir oder so. Der sagt dann so, jetzt reicht's. Mhm. Nicht? Da war so ein Maß voll einfach nach ein paar Jahren.
Ich versuche mir dich ruhig vorzustellen. Wir kennen uns kaum. Ich habe deine Einladung angenommen, im Vorfeld mal dich in Weißensee in deinem Atelier zu besuchen. Und da war das Gespräch auch schon so, also du bist wie ein Pferd, das rennt. Also ohne zu schnell zu sein im Sinne von, das macht jetzt keinen Spaß mehr zuzuhören oder mit dir zu kommunizieren, überhaupt nicht. Aber die Vorstellung, dass du tatsächlich 3 Stunden in einem Stuhl sitzt oder aber auch wirklich tatsächlich auf einer Wiese liegst und auf so einen Grashalm guckst, um zu überlegen, ob er vor 10 Jahren vielleicht langsamer gewachsen ist. Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, ehrlich gesagt.
Ja, es stimmt auch. Es stimmt. Also ich habe das.
Aber dafür musst du dich ja jetzt auch nicht zum wiederholten Mal rechtfertigen, so soll das nicht rüberkommen. Du hast jetzt
Nee, gar nicht. Es ist ja eher so, dass ich natürlich für mich selber das auch merke und auch mein Umfeld manchmal, meine Mutter sagte irgendwann mal, du bist ja wahnsinnig fanatisch auf eine Art. Und da hat sie schon recht gehabt, auch, glaube ich. Also dieses, ich weiß nicht, es ist so eine Mischung aus Neugier und Bedürfnis,
Hunger.
Glaube ich. Ja, so. Keine Ahnung, ja. Aber trotzdem habe ich auch oft eine Sehnsucht danach, mal in mir wieder diese Ruhe mal herzustellen.
Die stellen wir jetzt her mit einem Lied von früher, das du mitgebracht hast. Das ist nicht im Handel erhältlich, glaube ich, weiß ich nicht.
Nee, ja.
Ich habe es auch selbst noch nie gehört. Das ist von deinem Vater und wir nehmen es einfach mal als Einstieg in deine Familiengeschichte, die dann anschließend folgt. Aber gib uns einen Hinweis darauf, wie wir
also
das sehen.
Ich habe das mitgebracht, weil ich kann diese Musik eigentlich schon gar nicht mehr beurteilen, würde ich behaupten. Weil ich bin damit aufgewachsen, dass im Nebenzimmer, unsere Wohnung war voll mit Instrumenten und so. Und mein Vater, der hatte Kirchenmusik studiert und Malerei auch. Und der spielte jeden Abend auf seinem Cembalo, spielte er diese Art Musik oder auf dem Flügel. Und ich bin sozusagen jede Nacht eingeschlafen mit dieser Musik. Müsste man mal einen Psychologen fragen, was das bedeutet. Aber jedenfalls ist es für mich sozusagen jenseits von Gut und Böse so ein bisschen.
Das ist Achim Burgert, dein Vater, Hans-Joachim Burgert, aber er hat sich als Komponist Achim Burg genannt.
Achim Burg, ja. Ja, er wollte das trennen voneinander, glaube ich. Also der hat, war ja eigentlich bildender Künstler und hat die Musik sozusagen als Extra-Ding genommen, weil er das nicht, die Medien nicht vermischen wollte.
Oder? Mhm. Er hat noch bei Schmidt-Rottluff von der Brücke, glaube ich, studiert.
Ist das, ja, ja. Oder ist das eine? Ja, mein Vater, der war als 16-Jähriger noch von Hitler eingezogen worden. Hitler hat ja ganz zum Schluss die ganzen 16-Jährigen in den Krieg geholt. Und da war er auch dabei und hat durch Glück überlebt. Also die sind ja fast alle gestorben. Mhm. Und war dann 1,5 Jahre in Gefangenschaft und kam wieder und kam ins zerstörte Berlin 1947. Hat dann Kunst studiert hier auch an der UdK in Berlin. Und da haben die alten Nazi-Professoren waren natürlich alle weg. Und dann hatten sie sozusagen ein Vakuum an Professoren und haben eben die alten Expressionisten wieder als Lehrer eingestellt. Und da hat mein Vater dann bei Karl Schmidt-Rottluff studiert, 1947. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Die Stadt, also er hat das alles mal beschrieben, wie das da ablief. Also das ist ja so absurd. Die Stadt war völlig kaputt und die sind morgens mit Schmidt-Rottluff, ich meine, der war ein Weltstar, mhm, nicht? Also mit dem sind die morgens in den Tiergarten gegangen und haben Holz gesammelt, damit sie den Ofen anmachen und sind in alte Wohnungen von zerbombten Häusern gegangen, haben die Tapeten abgerissen, um Papier zu haben, um drauf zu malen. Also das sind ganz andere Zeiten gewesen natürlich.
Hat er das mal aufgeschrieben?
Nee, hat er nie aufgeschrieben.
Er hat es dir erzählt?
Er hat es nur erzählt, ja.
Dein Vater ist 2009, glaube ich, gestorben, oder wann war das?
Genau. Ja, genau.
Okay, und dieser Künstlerhaushalt, in dem du dann groß geworden bist, also dein Vater hat Musik gemacht, er hat gemalt, er war auch ein sehr anerkannter Kalligraf, also ja, so die Schrift als Bild.
Ja.
Ist auch selbst Professor, glaube ich, geworden, ne?
Genau, er war auch Professor für Skulptur, war er an der TFH, an der Technischen Fachhochschule, mhm, hat für Architekten Skulptur unterrichtet.
In einem Künstlerhaushalt groß zu werden, ist für dich selbstverständlich gewesen, für andere sicherlich reizvoll und ungewöhnlich. Weiß ich nicht.
Ja, war merkwürdig für mich, war es manchmal ein bisschen komisch, weil ja, man ist ja als Kind, ist ja die Umgebung, mhm, nicht? Also man passt sich ja an die Umstände an, in denen man da sich bewegt. Und in unserem Haus war eben alles voll mit Bildern und Instrumenten und Skulpturen und was weiß ich alles.
Wo habt ihr gewohnt?
Das ist eine Wohnung gewesen, ganz normale Wohnung.
Und wo war das?
Das war im Grunewald in der Lassenstraße, so eine alte Wohnung von einem alten Schul... Ja, wie sagt man das, so ein Haus, was neben den Schulen gebaut wurde für die, weiß ich nicht, die Lehrer, ein Lehrerhaus, mhm, oder sowas war das mal ursprünglich, aber egal eigentlich. Jedenfalls so eine normale Altbauwohnung da und da haben wir drin gewohnt, aber man muss dazu sagen, wir haben da nur gewohnt, weil mein Vater, es klingt alles so gut jetzt, der hat extrem gelitten unter dem Künstlerdasein, weil er nie Geld verdient hat damit. Und eben die Professur kam sehr, sehr spät und geboren bin ich auch im Grunewald in einem alten Pumpwerk am Wilden Eber. Und das war eine alte Ruine eigentlich. Ne? Da sind Bomben reingefallen, da war nur noch ein Raum, hatte noch ein Dach. Und da hat mein Vater gelebt, weil es umsonst war. Er ist einfach da reingegangen und hat versucht, nicht in der Innenstadt im Hinterhof zu leben, sondern hat irgendwo im Grünen geguckt nach einer Ruine. Und da hat er drin gewohnt und hat keine Miete gezahlt, gar nichts. Er hatte auch gar kein Geld dafür. Und da hat er auch meine Mutter und mein Bruder und ich sind auch dort zur Welt gekommen noch. Also ich war, glaube ich, 3 oder 4, als wir da ausgezogen sind. Und das nannten wir immer das Rattenschloss, weil da liefen überall Ratten rum. Und es sah aus wie ein Schloss, weil das so ein altes Pumpwerk war, aber völlig zerfallen, sah sehr obskur aus. So fing das an, also das darf man da nicht. Und dann wurde das abgerissen und da gab es damals ein Gesetz, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt heute, dass wenn ein Haus vom Staat abgerissen wird und man wohnt da drin schon eine Weile, dann muss man in dem gleichen Bezirk eine Ersatzwohnung bekommen. Mhm. Und deswegen sind wir im Grunewald geblieben, völlig absurd. Deswegen haben die dann so eine Senatsmietshaus, war das da drin, haben wir dann eben, weil es so ein altes Schulgebäude war, gehörte das dem Senat. Mhm. Da drin haben wir dann eine Wohnung bekommen, sind dann tatsächlich im Grunewald aufgewachsen, was völlig absurd war, weil um einen rum die Leute ja alle Geld hatten da. Und wir hatten wirklich gar kein Geld, also deswegen war es merkwürdig.
Aber spannend wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen.
Spannend, aber so ein bisschen Outlaw und für meine Eltern nicht einfach, ihren Kindern zu erklären, warum der neben einem irgendwie zum Nikolaus ein Fahrrad kriegt und wir eine Orange oder so. Aber das haben sie toll gemacht. Also mein Bruder und ich, wir hatten nie das Gefühl, dass wir arm waren oder wenig hatten. Sondern das war ist ja eine Frage der Erziehung, das ist ja eine mentale Frage. Man kann ja andere Werte vermitteln, dann geht sowas ja auch.
Und ist es nicht auch so gewesen, kann ich mir vorstellen, dass Mitschüler das ganz aufregend fanden, zu euch zu kommen, weil es so anders war?
Ja, bei uns durften sie richtigen Quatsch machen. Deswegen, wir hatten oft, das war wirklich obskur teilweise, weil wir hatten dann von diesen Leuten, die da riesige Villen hatten mit Löwenportal vorne und Pavillons im Garten, sowas, ja, in Berlin, im Grunewald, diese Leute. Und die durften aber natürlich in diesen Villen überhaupt gar keinen Fussel fallen lassen, nicht? Weil das ja teilweise so eine, nicht? So Familienstrukturen sind, so ganz merkwürdige. Und meine Eltern waren ja eher Freaks und deswegen kamen diese Kinder, dieser Superreichen mit diesen riesigen Gärten und Villen, kamen zu uns und wir hatten so eine Waschküche, so eine alte, früher gab's sowas, gibt's heute gar nicht mehr, so Waschküchen. Und da drin haben wir einen Alarm gemacht. Dann kamen die, da waren da immer 30 Kinder und haben da irgendwas, Laubsäge und hin und her und gebastelt und Müll gemacht. Ne? Die freuten sich so, Dreck machen zu dürfen. Hat meine Mutter immer erzählt. Also für uns, wir haben es ja gar nicht gemerkt, wir haben es ja gar nicht so wahrgenommen als Kinder. Aber für meine Eltern war das immer lustig zu sehen, wie die aus diesen riesen Villen kommen, um bei uns mal Dreck machen zu dürfen. Und sie sagten immer, warum dürfen wir nicht mal in diese Villa gehen mit den 30 Kindern? Ja? Aber das war halt verboten.
Ist dein Bruder älter oder jünger als du?
Der ist älter, 3 Jahre älter.
So, Temple of Love hast du mitgebracht, Sisters of Mercy, und ausdrücklich darum gebeten, dass es nicht die Version ist mit Ofra Haza.
Ja, finde ich, die gefällt mir nicht so gut. Nee, das ist ja eher, ich hatte das ja so ein bisschen verstanden, dass man das so ein bisschen geschichtlich macht, so ja, vom gerne. Leben her. Und das war so die Zeit, als ich irgendwie, weiß ich nicht, ist ja alles ewig her, als ich 16 war oder sowas oder ganz früh, da war dann war Sisters of Mercy war cool und alles andere war Mainstream und blöd.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Künstler Jonas Burgert und von mir kommt Sam Prekop mit Something. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Jonas Burgert. Hörbar@radio1.de lautet übrigens unsere E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben möchten. Und wenn Sie diese Sendung oder die vergangenen Sendungen nachhören möchten, stellen wir Ihnen kostenlos und sehr unkompliziert natürlich alle Sendungen als Podcast zur Verfügung. Überhaupt alles von Radio 1, fast alles können Sie, glaube ich, als Podcast hören. Und vor allen Dingen überall auf der Welt, weil Sie für Ihr Smartphone nur die Radio 1-App brauchen. Und dann können Sie in Shanghai und auf Sylt Radio 1 hören. Das ist doch toll. Also, Jonas Burgert, am 25. April 1969 in Berlin zur Welt gekommen. Es gibt noch jemanden, der an dem Tag am 25. April Geburtstag hat, 1941. Auch jemand, der in deinem Metier erfolgreich ist und unterwegs ist.
Aha.
Markus Lüpertz.
Ah, really?
Ja, der Malerfürst.
Der Malerfürst, ja.
Wahnsinn. Der Exzentriker.
Ah ja, sehr gut.
Seid ihr euch mal begegnet?
Ja. Ich fand den gut. Also ich meine, der hat ja so einen exzentrischen Ruf, ne? Und als eine ganz merkwürdige Figur. Weiß ich noch, damals, als ich Student war, so dachte man ganz komisch über Lüpertz. Aber ich habe ihn mal getroffen und das war ein sehr gutes Gespräch, sehr offener Mann irgendwie.
Gut. Ja, wahrscheinlich kann man ihm auf Augenhöhe nochmal anders begegnen, da muss er sich nicht so inszenieren, kann ich mir vorstellen.
Weiß ich nicht. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass er, also wir redeten über Kunst sofort und er war offen und neugierig nach wie vor und das finde ich ja immer ein gutes Zeichen eigentlich.
Ist dir Gerd Richter mal begegnet?
Nee.
Würdest du den gern kennenlernen?
Ja, ist eine ganz andere Welt als meine. Also aber ich schätze, dass diese Konsequenz in so einem Werk über so eine lange Zeit ist schon beeindruckend und so. Aber ich hörte, dass er ja eher sehr zurückgezogen ist. Ein Freund von mir ist ein sehr alter Freund von ihm. Und vielleicht ergibt sich's ja mal irgendwann, wer weiß.
Dieses Zurückgezogensein finde ich interessant. Also er selbst kann ja auch, ich weiß wenig über ihn, aber ich habe ein Interview mal gelesen, er ist ja selbst auch schockiert und irritiert, weiß gar nicht, wie er darauf reagieren soll. Ein bisschen was davon wirst du auch kennen, weil dieser Kunstmarkt ja so abgeht. Also Gerd Richter kann man nicht bezahlen. Bei dir ist das jetzt auch so, dass du teilweise Bilder im sechsstelligen Bereich verkaufst. Das ist ja ja, das ist ja schon was sehr Besonderes. Also ein normalsterblicher Mensch kommt nicht in die Nähe dessen, irgendwann mal irgendwas zu produzieren, was so an Wert gewinnt innerhalb kürzester Zeit.
Ja, es ist sehr merkwürdig. Also der Kunstmarkt ist natürlich vielleicht einer der radikalsten Märkte überhaupt, ne? Also es ist ja so, dass irgendwie sehr, sehr wenige davon überhaupt existieren können, vom Verkauf ihrer Kunstwerke. Also ich weiß nicht, das sind irgendwas 3% oder irgendwas, habe ich mal gehört, ich habe keine Ahnung, aber es ist jedenfalls sehr, sehr wenig. Und dann picken sie sich diese kleinen Prozente raus und die schießen dann nach oben. Mhm. Das ist so eine komische Diskrepanz drin. Andererseits ist es eben, das ist eben auch ein freier Markt. Also insofern, es ist, nicht, also man kann es ja gar nicht steuern in dem Sinne. Soll man jetzt sagen, es ist jetzt unvernünftig? Keine Ahnung. Die Leute überweisen ja alle freiwillig das Geld. Da wird ja keiner gezwungen. Und dann entscheidet der Markt für sich natürlich, dass wenn mehr Interesse da ist, als Produkt geboten wird, dann, dass die Preise steigen. So läuft dieses Prinzip ja. Also ich bin eigentlich immer sogar eher noch jemand, der das versucht zu bremsen und auch die Galerien zu bremsen, damit es nicht völlig unverhältnismäßig wird. Andererseits ist es sehr schwer. Es ist nicht einfach, das zu handhaben. Und
musst du dich dafür rechtfertigen, dass du davon jetzt so profitierst? Hast du das Gefühl?
Ja, ich eher mir selber gegenüber. Also ich weiß nicht, für andere. Andere sagen mir irgendwie, die Leute sagen einem ja nichts Negatives dann mehr ins Gesicht. So, ne?
Das kannst du
ja,
gerne haben.
Ja, kannst, ja,
kannst
schieß
du gerne
los,
haben,
komm.
Freundchen.
Ja, schieß los. Nee, es ist eher sich selber gegenüber. Ne? Ich komme ja aus ganz anderen Verhältnissen und habe viele Jahre gearbeitet und eben auch freiwillig so radikal gelebt, wie ich gelebt habe. Ich habe irgendwie 2 Tage die Woche gejobbt, um den Rest der Woche malen zu können. Und dadurch hatte ich fast gar kein Geld, war unterm Sozialhilfesatz, habe in einer alten Garage gewohnt, die mir ausgebaut und darin gemalt und geschlafen. Also so eine Sache. Ich kenne sozusagen die Situation andersrum. Aber ich hätte damals eben, ich bin normaler gebildeter Mensch, ich hätte auch ein anderes Leben führen können. Ich habe sozusagen diesen radikalen Weg gewählt und habe mich auch nie darüber beschwert, ehrlich gesagt. Also ich würde auch nie sagen, ja, früher haben die mich alle nicht gekauft, wie fürchterlich oder sowas. Sondern ich würde sagen, ja, dann waren die Sachen noch nicht gut genug. Ja? Also es ist ja immer so eine Frage. Also ich habe das für mich immer so eingeordnet. Und deswegen empfinde ich eher jetzt für mich selber eine Art Druck, mit diesem Geld verantwortungsvoll umzugehen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt dann sehe. Weil es ist natürlich unverhältnismäßig.
Das ist die Erklärung, die du dir gibst, dass du früher nicht gesehen wurdest oder nicht gekauft wurdest oder diesen Wert nicht hattest, weil deine Sachen nicht gut genug waren?
Ja, würde ich immer behaupten. Ja.
Aber dann würde es ja so sein, dass du auf deinen alten Sachen sitzt sozusagen. Also das, ich könnte mir jetzt vorstellen, korrigiere mich, dass Sammler und Galeristen durchaus auch deine älteren Werke gekauft haben. Also auch die Sachen, die du vor deinem, wenn man das so nennen will, Durchbruch erschaffen hast. Denn du wurdest ja dann irgendwie ganz schnell leer gekauft.
Ja, ja, genau.
Also schlecht scheinen sie ja dann nicht gewesen zu sein.
Naja, ich hatte meine Art zu malen in dem Moment sehr geändert. Und dadurch kam ein Erfolg zustande. Also es muss auch sagen, ich habe sozusagen, also man muss ja erstmal ganz grundsätzlich
sagen. Dann lass uns, pass auf. Es ist mein Fehler, dass ich so gesprungen
nee,
bin.
Nee, alles gut.
Lass uns so eine Chronologie dauert nicht mehr lange, bis wir an diesen Punkt kommen, nämlich an dieses veränderte Malen. Wir können jetzt erst nochmal ansetzen, diesen Weg, den du gewählt hast. Dein Vater war nicht sehr glücklich darüber und deine Mutter wahrscheinlich auch nicht, als du dich entschlossen hast, Kunst zu studieren. Er selbst, du hast es ja vorhin schon gesagt, war nicht besonders vermögend oder wollte seiner Familie mehr bieten und sah nun seinen Sohn diesen
selben Weg
einschlagen.
Ja, wie das immer
ist, ne, oder?
Naja, klar, der will natürlich, dass sein Sohn ein einfacheres Leben hat und so. Der wollte immer, dass ich so ein Intellektueller werde und irgendwie ganz viel Geisteswissenschaften studiere.
Na, das macht ja reich. Das ist ja toll.
Das habe ich ihm dann auch gesagt, dass das nicht unbedingt sicher ist. In seiner Zeit früher war das noch so. Aber natürlich, also als ich dann, was weiß ich, 18 war oder 19 oder irgendwie sowas, wollte ich eben auch von mir aus eigentlich alles machen, nur nicht Künstler werden, um eben auch mich sozusagen in eine andere Richtung zu bewegen und sowas. Und ich habe es dann eigentlich eher nicht so richtig verhindern können. Irgendwann habe ich es dann eben doch gemacht. Für ihn war es schwer, weil er hoffte sehr, dass ich den Weg weitergehe, dass da was anderes. Ich habe am Anfang Philosophie studiert und so Sachen und mich so mit Psychologie beschäftigt, fand ich auch interessant. Aber ich habe diesen Weg nicht durchhalten können, weil ich irgendwie immer an dem symbolischen Ding interessiert war und nicht an der wissenschaftlichen oder logischen Abfolge von Dingen, sondern ich war mehr an der Empfindung der Dinge interessiert. Und deswegen ist es dann so gewesen, dass ich dann merkte, dass ich auf einmal zwar Nietzsches Bücher gelesen habe, aber wirklich interessiert haben mich die Gedichte. Und dann merkte ich, dass mein Gehirn anders funktioniert. Ich brauche eine andere Art Symbolik. Ich möchte sozusagen einen Inhalt empfinden und nicht denken. Also das Denken selbst als Empfindung darstellen. Und das ist eigentlich das, was ich wollte. Und da ist man dann in der Malerei, merkte ich, kam ich gar nicht drum umhin, das für mich dann ernst zu nehmen. Also ich habe immer gemalt, ich habe auch nicht aufgehört damit, also wie Kinder ja auch alle malen und so, habe ich immer weitergemacht, habe es aber nicht ernst genommen und dann habe ich irgendwann gemerkt, das scheint aber mein Medium zu sein dann doch.
Diese Grenze zu ziehen zwischen dem, was man denkt und was man empfindet. Ich finde, das klingt so, wenn man es ausspricht, sehr schlüssig und einfach. Aber ich habe auch gerade in Bezug auf die Sendung und als ich deine Bilder so durchgesehen habe, habe ich gedacht, wie kann man diese Grenze eigentlich ziehen? Also geht das immer, kannst du das so leicht, dass du unterscheiden kannst, was du fühlst und was du denkst?
Nee, natürlich nicht, weil es natürlich immer zusammenhängt. Wir können ja eigentlich gar nicht ohne das andere jeweils. Ja? Das ist ja gar nicht möglich. Aber es ist eben so, dass wir eine sehr starke Bewegung hatten all die Zeit, dass wir sagen, das Denken als Struktur ist für uns natürlich eine, wie sagt man, wie so ein Regelungsorgan. Ja? Wir können es sehr einfach nachvollziehen, weil das Denken in sich eine logische Struktur hat. Dadurch können wir beide uns jetzt hier unterhalten und wir werden verstehen, was wir sagen. Aber die Empfindung des Denkens ist natürlich viel komplizierter. Und auf einmal hört es auf, dass wir intellektuell es wirklich beschreiben könnten. Mhm. Und dadurch entsteht aber natürlich eine ganz andere Art Sprache. Es entsteht ein Subtext, der mich interessiert. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und dieser Subtext ist aber einer, der eben über die Empfindung aufgenommen viel länger bleibt. Also es gibt ja so ein paar Gründe, warum man überhaupt sowas machen sollte wie Kunst oder sowas. Also warum kommt man überhaupt auf die Idee, was soll das eigentlich? Und das ist eigentlich immer diese Transformation von Inhalt in Empfindung. Und ich sage extra Empfindung und nicht Gefühl, weil Gefühl ist sozusagen theatralisch aufgeladen. Nicht? Gefühl ist Träne und Lachen und sowas alles. Sondern Empfindung, wir haben ja so ein tolles Wort im Deutschen, Empfindung. Das ist sozusagen Fühlen ohne Kitsch, nicht? Also Fühlen ohne Theatralik. Also das strenge Prinzip des Fühlens ist die Empfindung. Und da liegt natürlich irgendwo so ein bisschen der Hase begraben. Und wenn man dann guckt, warum ich für mich überhaupt angefangen habe, mich für Kunst zu interessieren, waren so ein paar Faktoren, die Menschen in sich eigentlich tragen die ganze Zeit. Und das ist einmal eben, es ist dieses Bedürfnis nach so einer Zeitlosigkeit, die entsteht, wenn man transformiert. Also wenn ich den Gedanken in eine Empfindung transformiere, bleibt sie auf einmal. Dieser Gedanke bleibt. Und das, also er kann sozusagen Zeitlosigkeit erreichen. Ja, das ist ein Punkt, der wahnsinnig wichtig ist. Der zweite Punkt ist, dass wir das Bedürfnis haben nach etwas. Wir haben das Bedürfnis nach etwas, was mehr ist als das, was wir aussprechen können. Also wir wollen sozusagen eine geistige Repräsentanz finden. Wir wollen uns einbetten in etwas Größeres. Und das Dritte ist die Illusion, finde ich. Also das Dritte ist, dass die Illusion eben keine Fiktion ist. Nicht was völlig frei erfunden ist, sondern die Illusion ist ein Teil unserer Realität. Und zwar überall. Du hast jetzt eine Illusion von mir, ich habe eine von dir und so weiter. Ich habe die sogar von dem Glas und das und so weiter. Also von allem habe ich eine Illusion. Selbst Pärchen, die seit 50 Jahren verheiratet sind, haben immer noch voneinander eine Illusion, von der der andere Person nichts weiß.
Nichts weiß, ja.
Und dieses Prinzip, also das ist ein Teil unserer Realität, es taucht überall auf. Ja. Deswegen kann ich ja theoretisch, ich kann ja bei einer ganz nüchternen Mathematikaufgabe Freude empfinden. Nicht? Jemand, der so eine Ader hat für Mathematik und jemand, nicht, der so denken kann, der kann sogar in diesem ganz logischen, also eine der logischsten Folgeketten, die wir kennen, kann der Freude empfinden. Ja? Und Emotionalitäten kommen auf und man denkt, sieh an. Also wir projizieren sogar da eine Illusion rein, nicht? Oder sogar eine Sehnsucht oder lauter solche Dinge. Also da irgendwo, finde ich, liegt das Ding. Vielleicht.
Ich höre mir das als Podcast nochmal an. Ich muss zwei, drei Sachen nochmal nachhören. Wir hören jetzt einen Franzosen, Le Vertigo. Sprichst du ihn aus?
Pancrace Royer. Ja, das ist verrücktes Zeug. Das hat mir ein guter Freund von mir, Andreas Golder, auch ein befreundeter Malerkollege, der hat mir das nahegebracht. Der hört eigentlich immer so wahnsinnig in meinem Nebenatelier neben mir und der hört so wahnsinnig laut Heavy-Metal-Musik, immer so krasses Zeug. Und manchmal ertrage ich es, manchmal nicht und so. Und wir haben immer so einen kleinen Hassliebe-Scherz damit. Und dann kam er irgendwann an mit dem Zeug hier. Und das ist sozusagen eigentlich Punk aus dem 18. Jahrhundert auf dem Spinett gespielt.
Jonas Burgert ist heute hier zu Gast. Er gehört zu den sehr erfolgreichen, international erfolgreichen zeitgenössischen Künstlern und er ist ein Kind der Stadt. Ist das nicht schön? Wir haben dich nicht einfliegen lassen, ja. Hätten wir sowieso kein Geld für gehabt. Wir haben dich einfach gebeten, in dein Volvo zu steigen, aus Weißensee hierher zu kommen. Und du hast es gemacht. Danke dafür, Jonas.
Gern, sehr gern, sehr gern.
So, ja, ja, guckst du so
ja, ich, was ist denn hier genau, los, Berliner. Ne?
Naja, ja, genau, ja. Und interessanterweise, es ist für mich natürlich einerseits schön gewesen, andererseits auch nicht. Ich habe ja wirklich versucht, ganz viel über dich zu lesen und so. Und so diese sehr persönlichen Sachen bist du offenbar noch nicht oft oder noch nicht gefragt worden oder schon, aber es wurde nicht veröffentlicht. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Denn meistens ist es so, dass bei Künstlern oder überhaupt Prominenten, die in Berlin zur Welt kamen, schon noch die Unterscheidung gemacht wird, Ost oder West. Und bei dir steht einfach nur 1969 in Berlin.
Ja, ist doch gut, oder?
Wir wissen, da habe ich so gesagt, jetzt so langsam löst es sich auf, wobei du noch Jahrgang 69 bist, also du hast auch die Mauer noch miterlebt. Aber ja, ja. Diesen Zeitsprung hatten wir jetzt schon, oder beziehungsweise wir springen in der Zeit weiter nach vorne. Du hast dich also entschlossen oder entschieden, an der Hochschule, jetzt Universität der Künste, zu studieren und bist Meisterschüler geworden.
Ja.
Hacker, wie heißt
Dieter Hacker.
Dieter Hacker.
Bei Dieter Hacker, ja.
Bei Dieter Hacker,
ja,
der gehörte zu den jungen Wilden.
Genau, ne? Ja, er hat ja mehrere Sachen gemacht, ja.
Und ich stelle mir einfach die Frage, wie wird man Meisterschüler? Wird man da auserkoren? Bewirbt man sich, Meisterschüler werden zu wollen? Was ist das eigentlich?
Ja, also ich meine, dieser Begriff klingt natürlich toll, ne, und so.
Ja.
Aber der hat sowas aus dem alten Jahrhundert,
ja,
irgendwie so, ne, genau. Man ist der Schüler des Meisters. Aber es ist natürlich, unterm Strich ist es so, dass ich glaube, das Studium war 5 Jahre, also 10 Semester war das damals, eben bildende Kunst. Und dann gab es eine Prüfung zum Schluss, wo man zugelassen werden sollte, dann konnte zum Meisterschülerstudium, was nochmal 1 Jahr war. Und ehrlich gesagt, ich glaube, 90% haben das gemacht. Es war nicht mehr so, dass das wie aus früheren Zeiten, wo dann, was ich, 2 ausgewählt wurden aus 50, die dann das machen durften oder so. Ich glaube, bei uns haben, glaube ich, fast alle Meisterschüler gemacht. Das ist der normale Abschluss geworden mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in meiner Zeit war es so. Insofern, es klingt dramatisch. Was ich gut finde, ist, dass da drin das Wort Schüler ist. Man bleibt immer Schüler und das ist wirklich die Wahrheit in der bildenden Kunst, finde ich.
Du hast 98 bis 2000 ein Nachwuchsförderstipendium bekommen und ein Reisestipendium und das hat dich nach Ägypten verschlagen. Konntest du dir das aussuchen?
Ja, ja, das war natürlich ganz großartig. Das Problem ist ja, wenn man aus der Uni rauskommt, fängt das eigentliche Leben als bildender Künstler ja erst an. Nicht? Die Uni ist ja wie ein Nest. Alle sind da und man hat das Atelier umsonst, man lebt als Student und so, das kennt ja jeder. Und danach wird es natürlich härter, die ganze Sache, weil man auf einmal sitzt mal alleine in irgendeiner Ecke und pinselt seine Bilder und denkt sich, meine Güte, was mache ich jetzt? Und wo kriege ich mein Geld her und so weiter. Und deswegen war das für mich ganz toll, dass ich dieses Stipendium bekommen hatte damals. Und das, ich glaube, 2 Jahre lang ging das. Und das brachte mich jeden Monat, konnte ich sozusagen meinen Unterhalt bezahlen und mein Essen und so weiter. Und das fand ich natürlich grandios. Und ich habe das eigentlich wie so ein Geschenk begriffen und habe dann damit sozusagen wirklich sehr, ich habe viel gearbeitet in der Zeit. Ich habe das genutzt, um zu arbeiten eigentlich.
Wie lange warst du in Ägypten?
Ägypten war nicht lang, das waren ein paar Wochen nur. Aber ich habe eben damals mich sehr interessiert für diese Art alten Strukturen, also in der Gestaltung. Nicht? Also was ich, das, ich weiß nicht, vielleicht der erfolgreichste Künstler, den es je gegeben hat, war wahrscheinlich Imhotep. Also das ist nicht, der hat über Jahrtausende den Stil geprägt. Das hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Dagegen ist Picasso gar nichts. Aber das ist natürlich alles schon 5000 Jahre her. Insofern ist es nicht mehr so ganz in unserem Bewusstsein.
Alpha Blondy hast du mitgebracht, Jerusalem.
Ja, genau. Das ist auch wirklich ganz alte Zeit. Und ich weiß nicht, manchmal mag ich ganz gern so ein Reggae-Sound. Irgendwie finde ich manchmal ganz gut, so als Gegensatz zu all dem anderen. Und das ist, fängt so ein bisschen süßlich an, hat aber so einen schönen Beat, der einen eigentlich wahnsinnig entspannt. Ich dachte, es passt zum Sonntag.
Tanzt du gerne? So für dich?
Nee, eigentlich nicht, nee.
Nicht mal, wenn du allein bist? In deiner riesengroßen Halle?
Müsste ich mal machen, ne? Ein bisschen.
Oder vielleicht, so. Ja. Versuch mal.
Genau, ja.
Okay, die erste Stunde ist rum.
Radio 1. Hörbar Rust.
Stunde 2 der Hörbar mit dem Künstler Jonas Burgart und jetzt mit Prince, The Question of You.
Blackbird.
So, Anleitung zum Berühmtwerden, Teil 2. Also, Sie studieren Kunst, am besten haben Sie auch ein gewisses Talent. Tja, wie würdest du das denn eigentlich aufschlüsseln? Du hattest wahrscheinlich immer schon ein gewisses Talent. Wahrscheinlich wird dein Vater insgeheim zu deiner Mutter abends gesagt haben, in den guten Momenten, das hat der Junge von mir. Oder hat deine Mutter das eher zu deinem Vater gesagt, das hat er von dir?
Gute Frage, weiß ich nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie gar nicht so gedacht haben groß, sondern eher gewartet haben. Also das ist ja auch so, dass man selber für sich ja eigentlich, jetzt klingt das natürlich alles schön, weil die Situation toll ist, aber für sich selber weiß ich natürlich auch gar nicht, ob das alles überhaupt gut ist oder nicht. Also eigentlich die Jury tagt ja über Jahrhunderte, das sind wir ja irgendwie alle, ne, ob Kunst wirklich gut ist. Das ist ja eigentlich das Tolle auch daran, dass es eben, wenn man übergeordnet denkt, geht es eben um viel größere Zeitzusammenhänge als ein modisches Prinzip, was in dem Moment gerade funktioniert. Und das ist ja eigentlich das Reizvolle, fand ich immer an diesem Bereich. Insofern, das, was ich da mache, ist natürlich immer nur ein Versuch und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich begabt dafür bin oder nicht, sondern es ist ein Versuch, eine Bildwelt zu bauen. Und diese Bildwelt scheint in der Kommunikation zu funktionieren im Moment. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich feststellen kann. Der Rest, ob das nachher diese Qualität wirklich hat, das ist ja nicht an mir, das zu beurteilen, würde ich behaupten.
Erschaffst du, bist du kreativ, weil du eine Botschaft vermitteln willst? Hast du eine Botschaft?
Nee, ich hatte eigentlich, aber so wie gesagt, diese Phänomene, die ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe als grundsätzliche Sachen. Was mich immer interessiert hat, war eigentlich die Tatsache, dass wir ein existenzielles Prinzip an sich mit uns nicht geklärt haben und eigentlich in einem Widerspruch die ganze Zeit leben mit uns. Und das war eigentlich immer der Motor für mich. Also ich erinnere mich, als ich als kleiner Junge war ich im Museum und habe so eine ägyptische Büste gesehen und habe gedacht, wie kann das sein, dass das Ding immer noch zu mir kommuniziert nach 5000 Jahren? Ich habe keine Ahnung, wer diese Leute waren, wie die lebten, wie deren Religion war. Also diese ganz grundsätzlichen Phänomene, nicht? Dieses Bedürfnis.
Wie hast du diese Kommunikation empfunden als Junge? Was hat denn diese Büste zu dir gesagt?
Ja, das Verrückte ist eben das, dass sie in der Lage war, über Mensch an sich zu sprechen. Und das ist natürlich immer ein komischer Begriff, wenn man das so bezeichnet. Aber es geht eigentlich darum, dass Menschen an sich eigentlich immer ein Definitionsproblem haben. Sie haben immer ein Einbettungsproblem in das, was sie sein könnten oder sein sollten oder so hoffen zu sein.
In ihre Möglichkeiten, in ihre Außenbetrachtung, was meinst du?
In allem, in ihrer Existenz an sich. Wenn ich weiß als Mensch ja gar nicht, was ein Mensch ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wir müssen ja all das, was um uns rum stattfindet, müssen wir uns arrangieren. Also wir beide wissen, was ein Baum ist. Aber auch nur, weil wir beide uns geeinigt haben darauf, dass das ein Baum ist.
Haben wir doch gar nicht und trotzdem wissen wir es.
Ja, wir erkennen ihn, ne? Weil wir gesagt haben, dieses Ding da ist so, genau. Ja. Aber wir haben natürlich gleichzeitig überhaupt keine Ahnung, was ein Baum ist. Das Phänomen Baum können wir überhaupt gar nicht begreifen. Also wir haben eigentlich einen permanenten Widerspruch mit uns selbst. Wir arrangieren uns als das selbstreflektierende Wesen auf diesem Planeten, was sozusagen die ganze Zeit bemüht ist, sich zu arrangieren und eine Sprache zu entwickeln, mit der wir kommunizieren können. Genauso einen Inhalt, eine Bezeichnungsabfolge zu entwickeln und all diese Dinge. Aber wir haben natürlich überhaupt noch kein Empfinden davon, was wir eigentlich sind und was das eigentlich alles soll. Und da ist natürlich, das sind so Begriffe, die natürlich dieses ganz grundsätzlich Existenzielle immer erstmal so pathetisch klingen, aber es ist auch irgendwie so. Also das ist nun mal so, es gehört dazu. Und was mich eigentlich immer interessiert hat, war zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn man versucht, diese Art geistigen Kampf, der ja so lange belegt war eigentlich immer von Religionen und Ideologien und politischen Systemen und so weiter. Also wir haben ja eigentlich immer Einbettung gesucht und haben sie auch immer angeboten bekommen. Und sie wurde auch immer gebaut für uns. Und wir mussten ihr dann nur folgen, weil unsere Unsicherheit in dem Moment uns genommen wird, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß den Weg. Ne? Glaube an den Gott, den ich dir sage oder sowas. Das hat mich immer nicht interessiert, sondern ich habe gesagt, warum wollen wir das denn überhaupt? Also warum ist dieses Bedürfnis da? Und wir machen das ja nach wie vor. Heute ist es dann meinetwegen für manche Leute ein Mercedes-Benz, der diese Emotionalität und den Sinn in ihrem Leben formuliert. Und da geht ja eigentlich der Punkt los, also wo fängt das an? Ja? Also wenn man überlegt, vor 40.000 Jahren haben sie, glaube ich, in Schwaben in der Höhle diesen Löwenmann gefunden, der ist aus Elfenbein, 30 Zentimeter hoch, ein menschlicher Körper mit einem Löwenkopf. Das ist, glaube ich, das erste Kunstwerk der Welt. Also das ist 40.000 Jahre, das ist 10.000 Jahre älter als Lascaux. Da haben die Leute schon angefangen, etwas zu bauen, was nur eine geistige Repräsentanz darstellt. Dieses Ding hat keinen Sinn, nicht? Keine Funktion wie ein Werkzeug oder sowas, sondern es ist ein rein geistiger Repräsentant. Und dieses Prinzip ist ja hochinteressant. Warum beginnt das? Also warum auf einmal in dem Moment, wo die Menschen sich lösen vom Affen, in Anführungsstrichen, nicht vom instinktiven Handeln des Tieres, was wir ja erstmal als was Positives sehen, die Selbstreflexion macht uns ja intelligenter und reflektierter, mächtiger auch und sowas, werden wir, in der Sekunde werden wir aber auch unsicher, weil wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Das Tier im instinktiven
hinterfragt sich ja nicht.
Hinterfragt genau. sich mhm. in dem Sinne nicht. Und da beginnt das Prinzip. Und deswegen, da schon vor 40.000 Jahren haben die angefangen, Kunst zu machen.
Aber die Psychologen sagen ja, wir hätten gar keinen freien Willen. Also das heißt, diese Selbstreflexion in Ehren, aber offenbar ist das ja alles für die Katz.
Genau, das sind natürlich ganz lange Diskussionen, die man darüber führen kann. Das ist aber hochinteressant. Also wie viel davon ist gesteuert oder nicht? Wie viel haben wir wirklich selber in der Hand? Was ist Schicksal? Und da sind natürlich ganz viele Begrifflichkeiten. Aber irgendwie hängt das alles damit drin. Nicht? Also ich kann natürlich schon Dinge entscheiden. Ich kann jetzt hier aufstehen und rausgehen. Also das kann ich schon mal. Also es ist nicht so, dass alles gesteuert ist. Aber es ist natürlich ganz vieles, wo wir eben merken, dass wir eigentlich in einer großen Unsicherheit leben und ein Bedürfnis haben nach diesen Dingen. Ja? Also dass wir ein Bedürfnis haben, uns zumindest geistig in irgendeiner Art selbst zu empfinden in einem Zusammenhang, der mehr ist als es. Und im Endeffekt versuche ich vielleicht gar nichts anderes als diese Art Bühne zu malen, auf der dieser Kampf stattfindet.
Aha, ja? Du willst diese Bühne sozusagen abbilden. Wie ist es, wie steht es denn um deinen eigenen Wunsch, eingeordnet zu sein, aufgehoben zu sein, zur Ruhe, da sind wir wieder bei der Ruhe, will ich gar nicht, zur Ruhe zu kommen, wollte ich
weiß
gar
nicht,
ich
habe so das Gefühl, wenn ich dich unterbrechen darf, ich habe so das Gefühl, das Einzige, was man schaffen könnte, wäre, dass man sich arrangiert und einbettet in das Prinzip an sich, dass diese Zyklen ablaufen, dass diese...
Das akzeptieren.
Dieses, ja, dass man auf eine Art sozusagen die hoffnungsvolle Schöpfung von etwas und die Zerstörung dessen im nächsten Moment, dass man diese beiden Phänomene eigentlich akzeptiert. Und was für eine geniale Erfindung der Natur, diese beiden Kräfte die ganze Zeit aufeinander knallen zu lassen. Nicht? Wie ein ewiges Bewegungsmuster, dem wir eigentlich folgen müssen. Wir haben ja gar keine Wahl. Wir können ja da gar nicht raus. Sondern wir müssen eigentlich eher über die Zeit eigentlich versuchen hinzukriegen, uns damit ein bisschen zu arrangieren. Mhm. Wir werden es nie hinkriegen, weil wenn wir es könnten, uns damit zu arrangieren, dann ist ja auch wieder Stillstand. Und Stillstand ist ja nicht das, was die Natur möchte.
Nee, weiß Gott nicht. Und in Sendungen wie heute sowieso nicht. Ja. George Coleman hast du mitgebracht. I wish I could sing. Kannst du singen?
Nee, ich glaube, ich kann überhaupt nicht singen.
Du kannst nicht tanzen und du kannst nicht singen.
Ja, ich weiß nicht. Also es gibt ja so Dinge, mit denen hat man sich in seinem Leben nicht so viel beschäftigt. Und das ist sowas. Also ich würde jetzt von mir beides nicht behaupten, dass ich singen oder tanzen könnte.
Wie verhältst du dich denn, wenn Freunde Geburtstag feiern und irgendjemand ist ja immer der Erste, der anstimmt? Ich hasse das. Ich verstehe nicht, warum das so ist, dieses Geburtstagslied, Happy Birthday. Ach so, singst du mit oder bewegst du nur die Lippen?
Nee, natürlich singe ich mit. Das ist schon. Also so schlimm ist nicht. Aber ich steche jetzt, glaube ich, auch nicht hervor als besondere Stimme in dem Zusammenhang.
Und warum hast du den Song mitgebracht?
Ja, das ist ein verrückter, auch wieder, ich habe oft Musik, dass mir Freunde mir bringen oder schenken oder empfehlen oder so, weil ich ganz oft, bei mir ist es so ein bisschen so, ich liebe Musik, aber ich habe ganz wenig Zeit dafür in meinem Leben gefunden, mich damit zu beschäftigen, leider, muss ich wirklich sagen. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn Leute mir irgendwas mitbringen. Und das war von Chivago Duncan, auch ein Kollege von mir dort.
Ein Künstler auch.
Auch ein Künstler. Mhm. Und der hat auch lange in den USA gelebt und hat dort diesen Typen entdeckt. Das ist eigentlich, glaube ich, aus den 70er Jahren. Und das ist so ein Straßenmusiker. Das ist so ein Irrer, der auf so Ölfässern rumtrommelt. Und ich finde, der ist wirklich, also das ist so eine pure Energie. Der hat richtig Druck, was rauszulassen. Das gefällt mir.
Gefällt dir, ne?
Ja.
Ja, Jonas Burgert, der Künstler, ist heute hier und er wurde auch eben, du wurdest gar nicht müde, mir immer wieder zu sagen, Wahnsinn, oder? Das ist nämlich ein Straßenkünstler, das ist eigentlich ein Straßenkünstler und ich finde, dazu gehört gar nicht so viel Fantasie, sich das vorzustellen. Ja,
ja, das stimmt.
Danach klingt er.
Nee, ich finde es aber immer so schön, wenn jemand sozusagen aus einem wirklich tiefen Bedürfnis heraus was macht. Und so klingt das, was der da macht. Nicht? Der macht das nicht, um die Leute zu unterhalten und ein bisschen Geld zu verdienen. So, bei dem hat man das Gefühl, der würde es sowieso machen, auch wenn alle anderen weggehen. Und das ist eigentlich der Punkt. Nicht? Und da reagieren die Leute komischerweise. Aber es ist hochinteressant, weil genau in dem Moment reagieren wir, wo wir denken, da ist ein wirkliches Bedürfnis, das zu tun. Ja? Das muss raus. Mhm. Und dann denken wir, okay, das ist intensiv. Ja? Und dann erträgt man auch die verrücktesten Sachen. Und weil man eben, und das ist der entscheidende Punkt, der holt einen ab. Der nimmt einen durch diese Intensität und dieses Bedürfnis, holt er einen ab in dem Sinne, dass man sagt, der geht sozusagen einen Schritt weiter, als ich eigentlich normalerweise gehen würde. Nicht? Also das, und das ist eigentlich toll zu sehen. Und dann sind wir auf einmal, gehen wir mit in seine Welt. Weil das ist ja eigentlich das Ding. Wie kann ich sozusagen eine Welt bauen, in die die Leute rein wollen, wenn man
das
kommuniziert.
Das ist ja auch dein Thema.
Ja, natürlich, klar. Und das ist der größte und längste Prozess von allen, ist überhaupt eine Bildsprache oder eben in dem Fall eine musikalische Sprache zu entwickeln.
Wir gehen jetzt zurück in deine Welt. Und zwar ins, wie bist du zu diesem Areal gekommen, auf dem du jetzt wirkst? Diese kleine Künstlerinsel. Dazu müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachholen, wie es kam. Du hast, wie du ja schon angedeutet hast, auch wirklich sehr lange unentdeckt vor dich hingearbeitet. Dann gab es eine Gruppenausstellung in Kreuzberg, glaube ich, an der du teilgenommen hast. Korrigiere mich.
Ja, ja, das hieß Kunstsalon. Mhm. Das war damals organisiert von zwei jungen Galeristen, Edmund Pieper und, na, wie hieß der andere noch? Fällt mir gleich ein. Und die haben zusammen das organisiert wie so eine Offshow mit, weiß nicht, 300 Künstlern, die alle keiner kannte eigentlich. Mhm. Wie so eine riesige Messe in Arena war das, in der alten Arena-Halle. Und da haben die mich gefragt, ob ich auch was, Engler hieß der andere, genau. Und ob ich da auch was hinhänge und so. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und habe die Bilder da hingehängt. Und habe mir das Geld für die Koje, ich glaube, die kostete 200 Mark oder 200 Euro, meine ich. Und das Geld habe ich mir noch geliehen von einem Freund von mir.
Koje nennt man den?
Ja, also es gibt auch auf Messen immer so Stellwände.
Ach so,
ne,
so okay.
Ne, ah, so ja. Wie so ein Raum, so, der dann so aus Stellwänden besteht. Mhm. Und da kann man da die Bilder hinhängen. Und das ist ganz klein eigentlich immer nur. Und ein paar Quadratmeter. Und dann ist dahinter schon gleich die nächste und so. Ne? Dann kriegt man das wie auf einer Messe mhm. hin, so, dass man lauter Sachen in einer Halle unterbringt. Und ich hatte noch nicht mal diese 200 Euro für diesen Stand. Und konnte es gar nicht machen. Ich habe gesagt, ich würde es machen, aber ich habe das Geld gar nicht. Dann habe ich mir das von einem Freund noch geliehen und habe dann da meine Bilder hingehängt. Und das waren eigentlich so die ersten figürlichen Bilder, die ich da gemalt hatte.
Genau, du hast bis 2003, glaube ich, hast du hauptsächlich abstrakt gemalt.
Ja, genau,
und dann hast du angefangen, figürlich zu malen. Zuerst Tiere und dann, also deine Bilder zu beschreiben, ist... Jetzt im Radio natürlich auch, es ist extrem undankbar. Ja, ich finde es schwierig, zumal man auch viel Zeit braucht, denn das sind auch wirklich opulente Werke, teilweise 3 oder 4 mal 7 Meter groß. Also man müsste theoretisch Häuser drumherum bauen.
Ich beschreibe die noch nicht mal gerne, wenn ich davor stehe mit Leuten.
Wie geht denn das überhaupt, wenn du jetzt, wenn so Sammler kommen, die du in dein Atelier lädst, das wirklich riesengroß ist, musst du dir nicht auch manchmal irgendwie ein Lachen verkneifen, wenn dann Leute vor deinen Werken stehen und dann so wahnsinnig feuilletonistisch anfangen, die zu deuten?
Ja, ich meine, meistens ist es so, dass sie das sich mir gegenüber immer nicht trauen, weil sie denken, sie würden was Falsches sagen, ne? Sondern die machen es dann hinterher oder so. Also oft sind die Gespräche so ganz normal und dann hinterher, wenn dann einer was darüber schreibt, also dann wird da irgendwie das so interpretiert. Aber ich finde es auch alles überhaupt gar nicht schlimm. Ich finde, das kann man alles machen. Also ich finde immer nur wichtig, dass man, wenn man darüber was schreiben will, dass man sich sozusagen einen kleinen Moment Ruhe nimmt und drüber nachdenkt und nicht irgendwelche komischen Klischees und so. Das ist dann immer so ein bisschen langweilig eigentlich.
Mhm. Genau. So, diese Gruppenausstellung, du wurdest entdeckt das jetzt wahrscheinlich. Ich mag das Wort immer nicht, aber ich habe keine bessere Entsprechung dafür. War das dieser Christoph Heinrich,
der war damals Kurator von der Hamburger Kunsthalle, ja genau. Und dieser Ungersbau da in Hamburg, dieser große für zeitgenössische Kunst Museum. Und der ging da durch und hat so wahrscheinlich aus Neugier einfach und hat irgendwie geguckt, was ihn interessiert. Und der hat mich angerufen dann, der hat meine Nummer da recherchiert und hat mich angerufen, ob er eins der Bilder für die Hamburger Kunsthalle kaufen könnte. Und ich habe gedacht, da veräppelt mich einer. Ich habe gedacht, das stimmt alles überhaupt gar nicht. Und dann war es tatsächlich so und habe mich mit dem getroffen. Und der hat dann eins gekauft für die Sammlung dort und hat dann 2005 eine Ausstellung gemacht. Die hieß Geschichtenerzähler mit lauter verschiedenen Künstlern und hat mir dann da den größten Raum gegeben und hat sieben so große 3-Meter-Bilder dahin gehängt. Das war für mich sozusagen das erste Mal eben das, was man eben so hofft, auch dass man mal einmal ernst genommen wird und diese Plattform bekommt. Nicht? Das ist ja oft der Punkt in der Kunstwelt, dass es viele gute Leute gibt, die nicht die Möglichkeit haben, mal an einem Ort auszustellen, der in sich sozusagen die Ernsthaftigkeit mitbringt, dass die Leute es wirklich mal angucken. Ne? So, das ist eben, man sagt ja so oft in der Kunst, dass die Wände adeln die Bilder. Also es gibt Wände auf dieser Welt in Galerien oder so oder Museen. Wenn man da irgendwas hinhängt, denkt man sofort, das ist wahnsinnig wichtig oder sowas. Und es für mich war eigentlich das toll daran, dass eben einer den Mut hatte zu sagen, das Zeug ist echt merkwürdig. aber eben anscheinend eigen genug, als dass man eben mal das riskiert, ihm mal einmal diese Plattform zu gewähren. Und das war eigentlich das, was da passiert ist. Ne? Also, und das hat er gemacht und da bin ich ihm auf ewig dankbar für, dass er sozusagen diesen Mut hatte.
Das war eine Initialzündung, ja, denn damit ging es richtig los für dich. Also
genau,
was den Erfolg
und dann kam
angeht.
So eine ganz verrückte Woche. Ja.
Genau. Das ist ein toller Teaser, weil die dritte halbe Stunde der Hörbar ist jetzt schon um, aber wir haben noch eine halbe Stunde. Jonas Burgert ist heute hier zu Gast, der Künstler. Die Wahl in Femme hast du mitgebracht, Added Up. Noch ein kurzes Stichwort dazu?
Ja, fand ich damals eine unfassbar coole Band irgendwie so. Da war ich war bei denen bei mehreren Konzerten. Ich war auch hier, damals noch im Quartier Latin, das ist jetzt Varieté Wintergarten, war früher ja so ein Konzertsaal und so. Und Wahl in Femme war so ein Geheimtipp damals, ja alles ewig her, aber das war wirklich, da wirklich, das ganze Publikum war voll nur mit Freaks irgendwie. Das war wirklich erstaunlich, weil die waren überhaupt nicht Mainstream. Und das war wirklich interessant. Dann habe ich auch mal in London in der Brixton Academy Hall gesehen und das war genau das gleiche Publikum wie in Berlin auch. Nur die ganzen, also da waren sie alle irgendwie und das war wirklich cool. Das sind drei Typen mit ganz wenig Instrumenten, die aber so einen merkwürdigen Folk-Punk machen, der sehr spannend und sehr heftig ist, fand ich immer.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit Jonas Burgert. Es lohnt sich, falls Sie seine Kunst nicht kennen, mal kurz den Rechner anzuschmeißen und mal nachzusehen oder über Ihr Tablet zu streichen oder Ihr Smartphone und sich mal anzusehen, was dieser Mann hier zustande bringt. Übrigens nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen aus Bronze oder Ton. Aber viel zu lang für eine Anmoderation. Jetzt erstmal Musik. Dayla mit Tribute featuring Robin. Jonas Burgert ist heute hier zu Gast. Und das Ende dieser letzten halben Stunde war ja, damit ging es los. 6 Bilder hast du ausgestellt in Hamburg in einer Gruppenausstellung. Und die waren innerhalb kürzester Zeit verkauft. Du hattest damals noch gar keine Galerie. Ich weiß gar nicht, wie hast du die Preise überhaupt festgelegt dafür? Hast du das alleine gemacht?
Nee, das war sehr merkwürdig, weil ich habe dann den Museumsdirektor gefragt, was ich machen soll. Also das Museum darf ja keine Bilder verkaufen, ist ja ein Museum. Mhm. Aber die kamen da und standen da alle und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich den gefragt, was denn jetzt ich ungefähr nehmen soll dafür oder sowas, weiß ich noch. Und da hat er gesagt, ja, mach doch so und so oder irgendwie sowas. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, ja.
Du hast dann diese ganzen Bilder verkauft und hattest auch gleich eine Anfrage. Also es gab auch Leute tatsächlich, die ganz schnell aufmerksam geworden sind. Offenbar spricht sich das schnell rum im Kunstwerk.
Ja, das war, ich meine, das ist halt verrückt, wenn sowas dann einmal so eine Situation kriegt, dass es auf dieser...
So eine Eigendynamik.
Ja, dann kriegt das so eine Eigendynamik und da war innerhalb von einer Woche, war das alles, waren alle meine Bilder da verkauft und dann, weiß ich nicht, Saatchi wollte mein ganzes Atelier kaufen. Alles, was ich da habe, habe ich aber natürlich abgelehnt dann irgendwie.
Hast du nicht auch in London dort ausgestellt? Hat nicht auch Saatchi dort...
Der hat dann 2 Bilder gekauft und hat die da, das ist das so rum, das war dann wiederum dann mit der Beratung. Ich hatte dann, war auch der Jürgen Vorrat da, das ist der von der Produzentengalerie in Hamburg und mit denen ich auch ja immer noch arbeite und der hat dann mir so ein bisschen geholfen und mich beraten, wie man sich jetzt verhält in so einer Situation. Ist ja sehr merkwürdig, weil da hat man ja keine Ahnung, wie man sich verhalten soll. Insofern. Aber das ging eigentlich dann ganz gut.
Die Royal Academy hat angefragt oder hast du da auch schon ausgestellt in der Vergangenheit?
Ja, ich habe mit der Londoner Galerie Blaine Southern, mit denen ich auch arbeite und so. Ich habe in London ausgestellt, bei der in diesen Räumen von der Royal Academy. Und aber das war sozusagen, das hat 2 Gebäude, das klingt jetzt so dramatisch. Ne? Es war nicht die Royal Academy vorne, sondern es war die andere Rückseite und so, es ist nur das gleiche Gebäude. Und so. Aber jedenfalls, ja, also deswegen mache ich viel in England da und das ist eigentlich sehr schön. Also das mag ich irgendwie gerne. Mhm. Der Londoner Markt da, das macht Spaß, irgendwie die ganzen Galerien.
Du hast dann vor 5 Jahren die Chance gehabt, ein Areal zu kaufen in Weißensee, eine ehemalige Halbleiterfabrik. Und ich hatte das Vergnügen und die Ehre, dort tatsächlich vorstellig zu werden. Und das ist schon sehr, am liebsten jetzt so im Nachhinein, hätte ich am liebsten ganz cool reagiert und gar nichts gesagt. Aber ich glaube, mir ging es genauso wie all den Leuten, die da reingekommen sind, irgendwie in diese relativ unscheinbare Straße. Und dann öffnet sich da dieses Tor und dann ist das so unwirklich. Das wirkt wie so eine Collage, diese modernen Atelierräume, dieser verfallene Fabrikteil mit diesem riesen Schlot, mit diesen eingeworfenen Scheiben, mit diesem, ja, was ist denn das? Wie nennt sich denn dieser Korpus?
Das, ja, das ist ein altes Heizhaus, ist das mal gewesen. Ah, ja. Für so eine große Firma, ja.
Ihr habt da mal gefeiert. Also das, manche Berliner kennen das ja vom Gallery Weekend, weil da hast du, glaube ich, die Pforten geöffnet. Und da,
ja, da haben wir so eine große Ausstellung gemacht und haben 100, also wir sind 7, 8 Künstler im Schnitt dort auf dem Gelände, die dort arbeiten fest. Und ich habe die sozusagen ausgebaut, die Räume, und jetzt sind das alles Ateliers und wir arbeiten da sozusagen eigentlich immer. Und habe auch ein paar Open-Studio-Sachen, wo Leute eben als Gäste kommen und, mhm, und so. Und dann haben wir aber gedacht, wir machen mal eine Ausstellung, die von Künstlern initiiert und kuratiert ist, weil der Platz ist da. Das sind irgendwie fast 6.000 Quadratmeter da. Man hat viel Platz. Und dann haben wir alle Künstler, die wir sozusagen aus der Empfindung heraus gut finden, angerufen. Immer direkt im Atelier angerufen und gesagt, hier, was hast du gerade da? Was kannst du uns geben? Nachher war das eine Ausstellung, die hieß Ngorongoro, wie dieses Tal in Tansania. Und hatten 128 Künstler da zum letzten Gallery Weekend. War das.
Erklär noch mal ganz kurz, dieses Ngorongoro kennt nicht jeder. Was,
ja,
ist,
genau,
eine schöne Geschichte?
Ja, genau, das ist ein Tal in Tansania. Wir haben gedacht, also der Hof in Weißensee ist wie so ein, einmal rundherum. In der Mitte gibt es einen großen Hof und die ganzen Gebäude sind außenrum. Und es ist wie so ein, ja, und da haben wir einfach, wir haben gedacht, wir wollen eigentlich keinen Titel haben, der dieses kuratorische, inhaltliche Dach bildet, weil wir das gar nicht können. Wir wollen das auch gar nicht. Wir haben gesagt, jeder Künstler ist für sich Inhalt genug, wir wollen das nicht sozusagen krampfhaft unter einen Begriff ziehen, haben aber gesagt, dieser Begriff Ngorongoro kommt aus Tansania, das ist ein eingefallener riesiger Krater, der ist, weiß ich nicht, ich glaube 20 Kilometer Durchmesser, also ein sehr großer Krater, und da drin ist es sehr, eine gute Vegetation, ist eine hohe Tierdichte drin, mhm, und damit eben auch die höchste Dichte an Raubtieren, glaube ich, mhm, in Afrika ist, mhm, in diesem Krater drin. Und das fanden wir ein schönes Symbol für das, was wir da machen, weil wir eben alle künstlerischen Positionen wirklich aufeinander prallen lassen wollten und nicht rein aus der Emotion ausgesucht und dann und wirklich keinen Stil verfolgen wollten. Mhm. Und eben auch völlig unbekannte und sehr bekannte Künstler auf ein Level bringen und sozusagen uns den Kampf mal angucken.
Jetzt bist du an dem Punkt, du hast mir das bei unserem Gespräch dort vor Ort erzählt, du fliegst wahnsinnig viel rum, also dein Leben findet jetzt nicht nur in Weißensee statt, sondern, keine Ahnung, du fliegst in die USA, du fliegst nach London, ich weiß nicht, wo du noch überall hinfliegst, um ja nicht nur um Ausstellungen zu eröffnen, sondern um dich mit Sammlern zu treffen oder um was zu tun?
Ja, es ist natürlich so, dass das, was ja sehr schön ist auch an dem Kunstmarkt, dass er eben so international ist, es ist schon auch toll auf eine Art, dass eben die Kunst überall eigentlich diskutiert wird. Was ich ja eigentlich eine schöne Sache, mhm, finde, ist, hat natürlich zur Folge, dass man eben dann doch immer oft in den großen Städten unterwegs ist. Also mir fehlt eher manchmal meine Reise in die Natur. Das ist, glaube ich, das, was mir eher fehlt, weil dann ist man immer in New York oder keine, also diese ganzen riesigen Städte, weil da natürlich der Markt ist und die Galerien und die Ausstellungssituation.
Also du musst dich dann da blicken lassen.
Messen,
ist es das oder was? Warum bist du dann da?
Ich treffe dann da Sammler oder Galeristen oder keine Ahnung, alle möglichen Leute, nicht? Das ist eben so ein bisschen Teil der Sache.
Man muss sich
meistens
auch zeigen.
Geht man essen. Ja. Oh. Was ich übrigens sehr gerne mache. Insofern ist es nicht so schlimm.
Künstler sind ja laut Klischee immer umgeben von einem gewissen Tross. Da sind die Musen, da sind die Freunde.
Jetzt wird's spannend.
Naja, ja, hoffentlich. Erzähl mal.
Nee, also ich habe meinen sehr guten Freundeskreis um mich rum und zum Glück habe ich die meisten von denen schon bevor das alles passiert. Und dadurch ist es auch sehr entspannt. Also da ist das alles ganz ruhig und normal und, mhm, und so. Und hab aber natürlich auch in den letzten 10 Jahren das genossen, dass ich sehr merkwürdige Leute kennengelernt habe, überall irgendwo auf der Welt, und finde das hochinteressant. Also es gibt ja sehr grenzwertige Figuren. Nicht alle von denen sind einem sympathisch. Aber das habe ich für mich gelernt, umzudrehen. Ich nehme das eigentlich als aus Neugier. Ich finde es auch interessant, mich mit Leuten mal zu unterhalten, die irgendeine wahnsinnige Karriere in irgendeinem ganz anderen Zeug gemacht haben oder die, weiß ich nicht, also völlig andere Art Leben führen. Und, mhm, ich finde, dass es toll ist, dass so ein paar Türen aufgehen und man auf einmal, oder ich eben das Privileg gerade habe, dass ich eben viele Leute kennenlerne und genieße das eigentlich sehr, muss ich sagen. Also das finde ich einen hohen, mhm, Wert eigentlich, sowas. Man muss dann nur eher aufpassen, dass man noch in Ruhe zu seinem Arbeiten kommt. Aber ansonsten lebe ich ganz normal. Ich habe keine Ahnung, so wie jeder seine Freundeskreise hat und sowas alles. Also.
Lässt du dich denn, das ist wahrscheinlich eine total peinliche Frage, aber lässt du dich noch einladen? Ich meine, du wirst wahrscheinlich derjenige sein, der das meiste Geld verdient, und fühlt man sich automatisch als derjenige, der auch ganz klar zahlt, dann immer zum Beispiel, wenn man essen geht?
Ja, also wenn, ja, es ist, manchmal ist es nicht so einfach, weil es ist eine komische Situation manchmal, weil ich natürlich diese Zeiten auch kenne, wo man so ein Geld nicht hat, und wenn man dann da mit am Tisch sitzt, also ich zahle das sehr gerne, aber ich habe auch Freunde von mir, die das auch bezahlen und ich das auch annehme dann, also finde ich es auch in Ordnung, weil es auf die Dauer sonst auch für die Leute blöd ist und so. Also das ist, aber ich denke mir immer so, es ist auch irgendwie Zufall, wer gerade dieses, ich meine, Geld ist ja so eine komische Sache, ne? Das wird ja so religiös behandelt, aber im Endeffekt ist das ja auch ein Zufall im Leben, wo das landet. Also das landet, hätte auch, nicht, ich sage dann immer zu einem Freund oder so, sage ich dann, ja, meine Güte, wenn du es jetzt hättest, was du zahlst, ist doch scheißegal. Also ich meine, es ist jetzt nicht unser Thema eigentlich. Also es ist ja auch eine zufällige Situation und man muss dann irgendwie nur gucken, dass man damit irgendwie...
Genau, es ist ja, ich glaube, man muss sich auch freimachen, soweit das denn geht, von so einer Erwartungshaltung, die der andere haben könnte, weil es geht ja jetzt nicht darum, dass du deine mittellosen, unerfolgreichen Künstlerfreunde jetzt mit durchfütterst und du das Glück hast, die ganze Kohle reinzuholen, sondern das sind ja wahrscheinlich auch Leute, die teilweise gut im Leben stehen und auch eigenes Geld verdienen und wo man dann vielleicht denkt so, ja, okay, ja, ja, aber jetzt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, keine Ahnung. Also ja, großzügig, wollen, man möchte natürlich ja, großzügig ist immer
so ein,
sein.
Genau, es ist so ein Zwiespalt ein bisschen, nicht? Aber auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man den Leuten gerne hilft und ich weiß ich, die fliegen nicht raus, wenn sie die Miete nicht zahlen können natürlich, sondern das ist zum Beispiel dann entspannt. Andererseits haben die natürlich ihre eigenen Werte und ihren eigenen Stolz und ihre eigene Arbeit und leben alle sehr selbstständig. Insofern ist das jetzt gar nicht so ein Thema dann eigentlich.
So, jetzt haben wir, oder du hast einen Song mitgebracht, den ich wahrscheinlich ganz falsch aussprechen werde. Dargin Markum Kardeş Türküler. Aber du kannst mich nicht mal korrigieren, das ist das Tolle daran. Du hast
ja, genau,
keine Ahnung.
Genau, ich bin genau, da bin ich genauso blöd. Aber nee, ich habe eine neue Mitarbeiterin bei mir, die Ayşe Şahin, und die ist kurdische Alevitin. Und die hat mir neulich diese Musik mal vorgespielt, weil ich sagte, bring mal was mit, ich will das mal hören hier und so. Und ich irgendwie neugierig war. Und die hat mir dann eine CD gebrannt und hat die mitgebracht. Und ich finde die irgendwie grandios, die Musik. Und deswegen dachte ich, diesen Song spielen wir jetzt mal.
Unbedingt. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Künstler Jonas Burgard. Wenn man so wachgeküsst wird vom Kunstmarkt, plötzlich wird man gesehen oder das, was man tut, obwohl man ja eigentlich unter Umständen auch in den Jahren davor gar nichts anderes gemacht hat, fragt man sich dann manchmal, was sehen die Leute in einem? Oder was haben sie vor, oder warum haben sie es vorher nicht gesehen?
Nee, also ich muss sagen, erstmal, man kann überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass einem sowas passiert. Also ich habe das eigentlich immer nur als Geschenk angesehen. Wenn sowas dann erfolgreich wird, ist es ja toll. Ich kann sozusagen auf einmal so leben, wie ich leben will, kann das alles so machen, wie ich will, kann weiter meinen Diskurs mit mir selber da führen. Und im Endeffekt, wenn man die Kunst selbst für sich ernst nimmt, dann ist man ja für sich noch nicht mal selber sicher, ob es überhaupt Kunst ist. Und man behält eigentlich eine Demut, weil es so wahnsinnig schwer ist, ein gutes Bild zu malen, meine Güte. Also der Kampf, der bleibt ja für mich, ne? Oder die Herausforderung und auch die Liebe darin, aber genauso auch das Scheitern und so. Das bleibt alles, weil ich das einfach als zum Glück auch irgendwie, muss ich sagen, mit diesen ganz hohen Maßstäben ansetze. Ich meine, welches Element in der Gesellschaft haben wir, was so frei für sich stehen darf, nicht? Das ist ja eigentlich das Interessante an der bildenden Kunst, finde ich, dass sie eben jeden Tag seine eigene Sprache selbst neu erfinden darf. Und dadurch, wir müssen sozusagen keinen Zweck erfüllen, niemandem dienen. Und das ist nicht wie ein Tisch, der muss die Beine haben, so dass er nicht wackelt. Und dieses Prinzip an sich, finde ich, ist schon so ein Privileg, sich überhaupt damit beschäftigen zu dürfen, dass ich eigentlich immer nur dankbar bin und muss sagen, dass, ja, also da bin ich eigentlich immer noch voll in der Sache selbst drin.
Und gibt es so Momente, in denen du dir sagst, okay, ich könnte auch jederzeit wieder ohne das alles, um sich selbst zu beruhigen?
Ja, habe ich mir natürlich oft diese Frage gestellt. Und ich finde, ich würde jetzt für mich behaupten, ja. Also ich war vorher kein unglücklicher Mensch. Ich habe meine Bilder gemalt und habe halt mein Dosenbier getrunken. Also ich muss sagen, mir ging es nicht schlecht. Also ich war, glaube ich, klar ist man da immer noch so im Aufbruch und hat sozusagen immer ein das Prinzip Hoffnung, dass irgendwann da eben ein Kommunikationsmedium kommunizieren darf. Das ist eigentlich der Punkt, nicht? Die große Befriedigung für mich ist, dass ich kommunizieren darf. Und das finde ich eigentlich schon irre. Also ich finde, es geht ja nicht immer nur um diese Rahmenbedingungen, die dann eben so hochgehoben werden, dass also die Schwäche des Betrachters, dass er die Dinge nicht frei beurteilen kann mit als Individuum, sondern er braucht die Maßstäbe, er braucht, da sind da irgendwelche, es geht's da um viel Geld, sind da Zeitungsartikel, ist das bekannt, bla bla bla, diese ganzen Dinge, die sind ja, wenn man mal das runterrechnet auf das Kunstwerk selbst, eigentlich vollkommen unwichtig. Nur es ist eben so, dass es nicht viele Leute gibt, die in der Lage sind, wirklich als Individuum eine Meinung zu bauen, zu etablieren für sich und die auch halten zu können gegen anderes. Ne? Das ist ja eigentlich, das ist so das. Und so geht es einem als Künstler selbst ja auch. Also ich versuche ja auch für mich meine Werte die ganze Zeit neu zu hinterfragen. Und ich stehe immer noch da, auch jede Woche im Atelier und fluche und trete gegen die Leinwände. Immer wieder.
Du trittst gegen die Leinwände?
Also symbolisch gesagt.
Deswegen sind passiert die sogar Kappen auch deiner Schuhe sind nämlich total hell. Also dunkle Schuhe, aber der vordere Teil ist total abgerockt.
Jetzt würde ich gerne behaupten, das war von dem letzten Bild, aber so war es nicht. Aber ich meine es symbolisch. Ja. Also ich auch dagegen getreten habe ich auch schon oft, habe ich früher oft gemacht und mache ich auch immer noch ab und zu, wenn es mich wahnsinnig ärgert, dass ich das nicht hinkriege, was ich da eigentlich vorhabe. Weil es gibt ja ein merkwürdiges Phänomen, das ist, dass die Vorstellung der Sache ist natürlich viel besser als das, was man dann macht.
Naja, wie immer im Leben,
nicht?
Oder?
Also genau. Und das ist eben das Illusionsprinzip, wo wir eben mit leben müssen. Ja, genau.
Die Illusion. Und am Ende sind wir. Es gibt noch einen letzten Song, den du mitgebracht hast. Der Hund merkt auch schon, dass es losgeht, dass es zu Ende ist. Die Antwort, das ist eine südafrikanische Band, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Fatty Boom Boom. Was ist denn das für ein Song und warum?
Ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich eine schräge Kombo. Also, und die sind eigentlich so ein bisschen auch so grenzwertig, aber eigentlich auf eine Art bringen die so eine komische Mischung zwischen Schönheit und Hässlichkeit zusammen. Und ich glaube, der Roger Bellen hat einige von denen Videos gedreht auch. Von denen die Videos sind ziemlich klasse auch. Mhm. Und die sind eigentlich nur schräg und ich mag das irgendwie, wenn Leute sich so ein bisschen grenzwertig bewegen. Und deswegen finde ich, das ist ein schräges Zeug. Gefällt mir ganz gut. Die haben Drive.
Das war's, Jonas. Gibt es noch was du kommunizieren möchtest? Denn auch auf diese Art und Weise kannst du kommunizieren.
Ja. Nee, ich danke, war sehr nett, hat Spaß gemacht.
Schön. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Jonas Burgert war heute hier zu Gast. Sie können sich diese Sendung auch nochmal in Gänze per Podcast anhören. Und ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Yeah, what the? You think you can fuck with something like this?
Yeah, what you mean, something like this?
Radio 1. Hörbar Rust.